Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Omnibus-Podcasts für alle, durch alle, mit allen. Ich bin Charlie Rutz und spreche heute mit Andreas Müller. Andreas ist Geschäftsführer von Democracy International sowie Gründungs- und Vorstandsmitglied des Vereins Initiativenhaus für Menschenrechte und Demokratie Köln e.V. Er ist 36 Jahre alt und lebt in der Nähe von Köln. Andreas hat an den Universitäten Marburg und Würzburg studiert, wo er einen Master of Arts in Politikwissenschaft sowie einen Bachelor in Political and Social Studies erworben hat. So wie ich ist er auch Mitglied bei Mehr Demokratie und Lobby Control. Als Demokratieaktivist setzt er sich weltweit für mehr direkte Demokratie und Bürgerinnenbeteiligung ein. Heute spreche ich mit ihm über seine vielseitige demokratiepolitische Arbeit. Sehr herzlich gegrüßt und Happy Birthday zum 10. Geburtstag von Democracy International, lieber Andreas.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin und vielen Dank für die Geburtstagsglückwünsche. Wir sind jetzt 10 Jahre alt und ja, war eine spannende Zeit und wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre.
Als Mitglied der ersten Stunde bei Democracy National weiß ich um eure wichtige Arbeit und die gemeinsam erreichten Erfolge. Und ja, dafür braucht es engagierte Leute wie dich, die mit Herzblut bei der Sache sind und auch einen langen Atem haben, um etwas zu bewegen. Das führt mich direkt zu der Frage, aus welcher Motivation heraus du für Democracy International aktiv geworden bist.
Ja, also bei mir war es so, dass ich schon irgendwie seit frühester Jugend ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hatte, meiner Meinung nach. Ja, bin hier in Köln aufgewachsen, war hier an der Schule mit vielen Menschen, die auch Migrationshintergrund hatten, die zu Minderheiten gehörten und die irgendwie in Deutschland und insbesondere auch hier auf kommunaler Ebene irgendwie nicht viel mitmachen konnten, beziehungsweise insbesondere politisch. Und für mich war eben da wirklich die Frage, ja, wie können wir eigentlich gemeinsam darüber nachdenken und entscheiden, wie wir zusammenleben wollen, welche Probleme wir uns stellen wollen, wie wir die lösen wollen. Und ja, da kommt man ganz schnell und ganz einfach eigentlich zur Demokratiefrage. Und als ich dann angefangen habe, Politikwissenschaft und Soziologie zu studieren in Würzburg und in Marburg, ja, war insbesondere das Demokratiethema sowieso sehr stark relevant, weil es gab gerade die großen Revolutionen im Zuge des arabischen Frühlings. Das hat mich sehr stark geprägt. Ich war damals beeindruckt von den Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind, die für ihre Zukunft eingetreten sind, und habe dann selber, und das gab es damals gar nicht in meinem Studiengang, den Schwerpunkt Demokratie und Demokratieentwicklung gewählt, habe versucht, Seminare zu wählen, Fortbildungen zu machen, zu Organisationen zu gehen, die sich eben mit der Frage beschäftigen, wie können wir unsere Demokratie weiterentwickeln.
Also interessant finde ich ja auf jeden Fall deine Erfahrung mit dem arabischen Frühling, die du da gemacht hast, weil ich war damals gerade fertig mit dem Studium und habe bei Politik Digital e.V. meine ersten Lehrjahre im Bereich der Online-Redaktion gehabt. Und da habe ich halt über diesen arabischen Frühling berichtet. Da war halt sehr interessant zu beobachten, auch die Rolle von Internet und Social Media als Mittel der Kommunikation der Aktivistinnen. Die Bevölkerung haben sie mobilisiert, die Weltöffentlichkeit auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht. Trotz der staatlichen Zensur, die es natürlich in den autokratischen geführten Staaten gab, ist es ihnen halt teilweise gelungen, diese zu umgehen. Ich meine, das Ende der Geschichte kennen wir ja. Am Ende blieb nur Tunesien als Ursprungsland des arabischen Frühlings, wo es zu einer nachhaltigen Demokratisierung gekommen ist.
Ja, absolut. Und ich hatte ja dann auch das Glück, dass ich dann, da kommen wir schon sozusagen, dann bin ich ja dann irgendwann nach dem Studium, während des Studiums, habe ich ein Praktikum bei Democracy International gemacht und habe dann als der ersten großen Sachen, die ich mitmachen durfte, war eben damals das Global Forum zu moderner Demokratie. Und das war ja dann in Tunesien. Und das war für mich im Endeffekt so beeindruckend, diese Menschen, die ja wirklich gelitten haben über Jahrzehnte unter so einem autokratischen System, sich dann auf den Weg gemacht haben, zur Demokratie zu werden. Das ist eben ein langer Weg. Und aber auch ganz viel natürlich noch offen war, wie entwickelt sich das, wie entwickeln sich die Parteien, welche Machtspiele werden da eigentlich gerade getrieben, wer hat welche Rolle. Und am Schluss ist aber eigentlich das hängen geblieben, dass den Menschen, insbesondere den jungen Menschen, durch die Demokratie eine unglaublich große Perspektive geboten wird, aber gleichzeitig natürlich die Angst da war, dass diese Hoffnungen nicht erfüllt werden können. Und da sie dann auch wirklich die Frage gestellt, was können wir eigentlich als zivilgesellschaftliche Organisation außerhalb Tunesiens irgendwie dazu beitragen, aber eben auch als staatliche Organisation. Und das war auch dann irgendwie ein Schwerpunkt, den ich schon im Studium hatte. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über den arabischen Frühling und die Rolle der Europäischen Union im Zusammenhang mit Demokratieentwicklung geschrieben und auch später meinen Master dann genau zu diesen Themen. Also das war für mich immer schon der entscheidende Punkt, wie können wir eigentlich als Weltgemeinschaft dann solche Bewegungen positiv und konstruktiv unterstützen.
Wir haben gerade gesprochen vom Global Forum on Modern Democracy. Dabei handelt es sich um eine weltweite Konferenz, auf der sich Demokratieaktivisten und Fachleute aus aller Welt über partizipative und direkte Demokratie miteinander austauschen. Das ist aber jetzt ausgefallen wegen der Corona-Pandemie im letzten Jahr. Und gibt es da schon irgendwie Überlegungen über Zeit und Ort für das nächste Forum?
Es ist noch offen und gleichzeitig sind wir natürlich, wir haben zwei Staaten oder Länder, die interessiert sind. Das eine ist die Schweiz, in der das erste Global Forum damals stattgefunden hat, in Aarau. Wir schauen da gerade nach sind da in Verhandlungen mit verschiedenen Städten, die interessiert wären, mit uns so eine Konferenz zu direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung durchzuführen. Ja. Und ein Land, in dem wir auch schon jetzt waren und eigentlich da auch schon viel vorangegangen ist, aber was jetzt durch die Corona-Pandemie leider sehr gebeutelt ist, ist Mexiko. Und wir waren schon in Kontakt mit der Stadt Mexico City, mit der Hauptstadt, dass dort dann in ein paar Jahren das nächste Global Forum stattfindet. Aber das ist natürlich alles noch fraglich und insbesondere in Zeiten einer Pandemie einfach noch undenkbar. Und wir schauen einfach weiter. Wenn das wieder möglich ist, freuen wir uns dann dorthin zu gehen.
Aufgrund der Aktualität des Themas will ich zunächst auf eine Kampagne zu sprechen kommen, die im globalen Maßstab ganz lokal, also hier in Deutschland, stattfindet. Ich rede von Abstimmung 21, eine von uns selbst organisierte bundesweite Volksabstimmung. Dazu hatte ich im vergangenen Jahr bereits einen Podcast mit dem Projektleiter Olaf Seding gemacht. Damals fand die erfolgreiche Probeabstimmung statt und jetzt erfolgt sozusagen die Kür, denn im Umfeld der Bundestagswahl 2021 soll über vier verschiedene Themen abgestimmt werden. Dazu zählen Klimawende 1,5 Grad, keine Profite mit Krankenhäusern, Widerspruchsregelung bei der Organspende sowie das Abstimmungsthema Einführung der bundesweiten Volksabstimmung, das gemeinsam von Democracy International, Mehr Demokratie und Omnibus für direkte Demokratie mit der Kampagnenseite wirwollenabstimmen.de vertreten wird. Erfreulicherweise haben sich ja schon mehrere hunderttausend Menschen für eine Teilnahme registriert und ein wesentliches Ziel von Abstimmung 21 ist es ja, Politik und Gesellschaft vor Augen zu führen, wie eine bundesweite Volksabstimmung ganz praktisch ablaufen könnte und die politische Blockade im Bundestag dazu aufzulösen. Worin siehst du das Potenzial von Abstimmung 21?
Also für mich ist das größte Potenzial von Abstimmung 21 als eben selbstorganisierte Volksabstimmung zu zeigen, dass wir Menschen dazu in der Lage sind und fähig sind und mündig sind, gemeinsam eben über Themen abzustimmen. Und insbesondere ist ja auch darin, erstmal sozusagen, wenn man sich auf so einen Weg macht zu einer Volksabstimmung, Ideen zu entwickeln, dann gemeinsam mit anderen Themen auf die politische Agenda zu bringen, indem man Unterschriften sammelt, dann diese drei zu diskutieren, Pro und Contra abzuwägen und dann eben auch verantwortungsvoll und demokratisch darüber abzustimmen.
Fakt ist ja, dass wirklich Millionen von Menschen schon auf Kommunalebene und auf Länderebene Erfahrung gesammelt haben mit der direkten Demokratie. Da kam auch vor einiger Zeit so eine Studie der Goethe-Universität in Frankfurt raus. Die hat mehr als 500 direktdemokratische Verfahren, vor allem in europäischen Demokratien, untersucht im Zeitraum 1990 bis 2015. Das Fazit der Studie war, dass direktdemokratische Gesetzesvorlagen zur sozialen, politischen oder rechtlichen Gleichheit in der Mehrheit darauf abzielen, Ungleichheit in der Gesellschaft zu beseitigen und Gleichheit auszubauen. Das hat man ja auch beim Referendum in Irland gesehen, wo es um die gleichgeschlechtliche Ehe ging.
Ich meine, der Unterschied zu Irland und im Vergleich zu Deutschland ist ja nun einmal, dass sie eben direkte Demokratie auf nationaler Ebene haben. Und zwar insbesondere dann, wenn es um die Veränderung der Verfassung geht. Ja, in Deutschland das Grundgesetz. Das heißt, dann ist automatisch eine Volksabstimmung notwendig, und zwar, dass alle Menschen über diese Verfassungsänderung abstimmen. Und das war eben im Fall der Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe notwendig. Und das Entscheidende ist ja der Prozess, wie es dorthin gekommen ist. Aus der Zivilgesellschaft wurde damals eben zusammen mit der Politik ein Verfahren entwickelt, was sich Citizen Assembly nennt, also ein Bürgerrat, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, der zufällig ausgewählte Bürgerinnen aus Irland zusammengebracht hat, die dann zusammen an diesem Thema gearbeitet haben, Pro und Contra abgewegt haben, was bedeutet das für die irische Gesellschaft, welche Herausforderungen sind damit verbunden und genau diese Fragen erörtert haben, zusammen auch mit Expertinnen. Und aus diesen Ergebnissen wurde dann ein Gesetzentwurf entwickelt, der dann eine Verfassungsänderung beinhaltete, um die gleichgeschlechtliche Ehe in Irland einzuführen. Und das ist dann eben abgestimmt worden und eingeführt worden Und er hat auch einen jahrelangen Konflikt gelöst in Irland, der im Endeffekt auch, das zeigt auch diese Studie, überall schon da ist, dass wir oftmals mit den politischen Entscheidungen der gesellschaftlichen Entwicklung hinterherhängen. Ja, das heißt, oft ist die Bevölkerung schon einen ganz großen Schritt weiter, in dem Sinne, dass sie erkannt hat, dass dort Ungleichheit herrscht, die sie gerne lösen würden und zu einer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Lösung kommen und diese Ungleichheit verhindert werden soll oder aufgelöst werden soll und oft die politischen Entscheidungen aber hinterherziehen. Und mit dieser Abstimmung wird eben gezeigt, ja, die Bevölkerung ist bereit, auch wenn sich Politiker in Irland noch lange nicht getraut hätten, das von sich selbst aus umzusetzen.
Also dann kann man doch auch zusammenfassend auf Deutschland bezogen, dass, also wenn Demokratie auf Bundesebene auch fair und gut geregelt werden würde, was ja auch geht, wir haben ja auch einen Gesetzesvorschlag gemeinsam, Democracy National, Mehr Demokratie und Omnibus für direkte Demokratie, dass dann halt mehr Menschen sich auch an politischen Entscheidungsprozessen konstruktiv beteiligen könnten und gerade diejenigen, die verbindlich unser politisches Gemeinwesen mitgestalten wollen, hätten dann ja auch ein gutes Frustschutzmittel, um sich auch mitgenommen zu fühlen bei dem ganzen Prozess.
Ja, absolut. Und wir hatten ja auch schon in Deutschland Umfragen dazu, dass eben 70-80% eben dem Instrument Volksabstimmung auf nationaler Ebene sehr positiv gegenüberstehen und das auch wollen. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Also bei mir ist es ja wirklich so, ich komme aus NRW und hatte selber in meiner Kommune noch nicht einmal die Chance, über Themen abzustimmen. Ja? Sondern ich habe die einzige Chance, die ich bis jetzt hatte, auch wenn wir das Bürgerbegehren natürlich hier haben, das kam aber bis jetzt noch nicht zu einem erfolgreichen, dass ich alle 4 Jahre mein Kreuz machen kann. Und diese Aufgabe, die ich dann sozusagen als souverän, als mündiger Bürger habe, ist irgendwie nach 10 Minuten im Abstimmungsbüro irgendwie erledigt. Dann habe ich wieder 4 Jahre lang nicht die Chance abzustimmen, beziehungsweise auch auf der anderen Seite die Möglichkeit, mich einfach zurückzuziehen und sagen, macht ihr mal. Und ich glaube einfach, dass das Potenzial, das wir haben, in der Co-Kreativität mit den anderen Menschen zusammen, viel größer ist und dass wir auch da uns dieser Verantwortung stellen wollen und aber auch stellen müssen, damit wir eben gesellschaftlich einen großen Schritt weiterkommen.
Kommen wir jetzt mal zur europaweiten Arbeit von Democracy International. Die Palette an Themen und Projekten, die von euch beackert werden, ist dort ja breit gefächert. Dahinter steht auch immer der Anspruch, den Bürgerinnen und Bürgern mehr Beteiligung an politischen Prozessen zu ermöglichen. Beispielhaft genannt sei hier das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative. Mit deren Einführung im Jahr 2012 war ja die Hoffnung verbunden, dass sich die Menschen in Europa über Ländergrenzen und Sprachbarrieren hinweg miteinander verbinden und sich auf direkt demokratischem Wege politisch einmischen können. Also ganz im Sinne der Beförderung einer wirkmächtigen europäischen Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Doch noch immer krankt dieses Instrument an der fehlenden Verbindlichkeit. Dagegen haben finanzstarke Konzerne und Lobbyverbände einen riesigen Einfluss auf die Politik in Brüssel. Es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, von der Demokratiebaustelle Europa zu sprechen. Ich finde, da sind mutige Reformen nötig für mehr Demokratie und Bürgerinnenbeteiligung. Erläutere uns bitte doch mal, was Democracy International dafür tut und ob politische Entwicklungen in diese Richtung zu beobachten sind.
Ja, da muss ich dir recht geben. Also die Reformbaustelle Europa ist ziemlich groß. Das ist angesprochen, wir haben unglaublich viele Lobbyverbände, die mit großer Finanzmacht auch nach Brüssel gehen, dort versuchen, Gesetze und Entscheidungen zu beeinflussen. Und deswegen sehen wir im Endeffekt die Reformbaustelle natürlich zum einen in der Transparenz. Wir müssen einfach wissen, wie kommen Entscheidungen zustande, wer ist daran beteiligt und natürlich in der Partizipation. Also wir müssen dafür sorgen, dass immer mehr Menschen aus Europa an diesen Entscheidungen mitarbeiten, diese mittragen können. Für mich ist es irgendwie klar, dass Europa das nicht auf die Schnelle machen kann, aber wir einfach einen vernünftigen Reformprozess anstoßen wollen. Deswegen setzen wir uns schon als Democracy International lange dafür ein, dass wir einen neuen Konvent zu einer gemeinsamen Verfassung in Europa bekommen. Und zwar nicht aus dem Grund, dass wir sagen, wir müssen jetzt Europa noch mehr zentralisieren und alle Entscheidungen in Europa bringen, aber jede demokratische Ebene, die wir eben haben, von der kommunalen bis zur transnationalen, eben der Europaebene, muss eben nach diesen demokratischen Kriterien, die wir überall anwenden, auch gestaltet sein. Und in Europa haben wir mit der Europäischen Bürgerinitiative schon ein Instrument, was wir zum Beispiel in Deutschland auf nationaler Ebene nicht haben, ja, dass wir ein Thema mindestens auf die politische Agenda setzen können. Ist es weiterhin unverbindlich? Es gibt da einzelne Initiativen, die erfolgreich waren, die auch dann von der Europäischen Union positiv behandelt wurden, wie zum Beispiel jetzt gerade die Initiative zur Abschaffung der Käfighaltung in der Tierhaltung.
And the Cage Age,
genau, die jetzt gerade eben sehr zufrieden sind, weil die Europäische Kommission sagt, wir unterstützen das, wir werden dazu ein Gesetz einbringen, um Käfighaltung zu verbieten in Europa. Und das ist ein toller Erfolg. Aber natürlich sind wir auf den Goodwill dieser Institutionen angewiesen. Und die Europäische Kommission ist ja eben kein gewähltes Gremium, sondern eins, was zusammengesetzt wird durch die Mitgliedstaaten. Das einzige demokratische gewählte Gremium ist eben das Europäische Parlament. Was wir unbedingt reformieren müssen, was ein vollwertiges Initiativrecht hat, um eigene Gesetze in den Prozess einzubringen, sondern dieses Initiativrecht liegt ausschließlich bei der Europäischen Kommission. Und wenn die Europäische Kommission sagen würde, was sie fast nie tut, wir nehmen euren Gesetzvorschlag und bringen den eben nicht zur Abstimmung, dann hätte auch das Europäische Parlament nicht mal die Möglichkeit, ein Thema auf die politische Agenda zu bringen. Das heißt, Türsteher ist immer die Europäische Kommission. Und da müssen wir unbedingt dran und schauen, dass wir dort klare demokratische Zuständigkeiten haben. Wir brauchen einfach neue und innovative Instrumente in Europa. Und was wir jetzt ja gerade sehen, vielleicht noch als kleine Ergänzung dazu, wir fordern eben diesen Verfassungskonvent. Da gibt es einen Artikel 48 im Europäischen Lissabon-Vertrag. Und das ist ein ganz geregeltes Verfahren. Aber was die Europäische Union jetzt gemacht hat, das stimmt uns auch sehr froh, ist eben, dass sie die Konferenz zur Zukunft Europas gestartet hat. Das ist wie so ein Vorläufer oder ein Vorgänger zum vielleicht möglichen Verfassungskonvent, um erstmal Themen mit den Bürgern in Europa zu sammeln und zu sagen, das sind die Herausforderungen, die wir haben und das sind Lösungsvorschläge. Und wenn wir dazu eine Verfassungsänderung brauchen und eine Vertragsänderung, dann müsste man aber nochmal in den Konvent gehen.
Also nochmal, um auf die EBI, also die Europäische Bürgerinitiative, zurückzukommen. Du hattest ja schon ein ganz aktuelles Beispiel genannt, ein älteres von 2013 ist ja die EBI Right to Water. Und auch die haben ja sozusagen Änderungen erwirkt, sodass die EU-Trinkwasserrichtlinie zur wirksamen Überwachung der Qualität des Trinkwassers überarbeitet worden ist. Und das zeigt ja irgendwie auch, unabhängig davon, welche Hürden jetzt noch da sind, eine Öffentlichkeit wird ja mittlerweile schon erzeugt auf europäischer Ebene. Es gibt schon Zusammenarbeit auch zwischen den Menschen innerhalb der einzelnen EU-Staaten, auch miteinander über die Staaten hinaus. Absolut. Kann man gar nicht groß genug schätzen, diesen Prozess, also überhaupt, dass dieses Instrument eingeführt worden ist 2012.
Ja, man muss einfach sagen, also die Initiative Right to Water war die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative, die es geschafft hat, über diese 1 Million Unterschriften zu kommen. Über die Jahre jetzt, also wir sind jetzt sozusagen 8 Jahre später, ist das Thema Trinkwasserqualität und Trinkwasserzugang immer noch eins. Nicht alle Forderungen der Initiative wurden 1:1 übernommen. Was auch gar nicht notwendig war, sondern das Tolle an dieser erfolgreichen EBI ist eben, dass das Thema auf der politischen Agenda ist und dort auch bleibt. Das heißt, was sie geschafft haben, ist, trotz der Unverbindlichkeit immer weiter darauf sich zu berufen. Wir haben die Unterstützung von über 1 Million Bürgerinnen aus ganz Europa. Das Thema ist wichtig. Wir müssen darüber reden, wie wir das in Zukunft hinbekommen, dass jeder zu jedem Zeitpunkt Zugang zu Trinkwasser hat. Und das ist eben auch heute noch im Europäischen Parlament, in der Kommission ständiger Begleiter. Und wir haben oft gesehen, dass sich auch heute noch Parlamentarier auf diese Initiative berufen und sagen, hey, damals waren sie erfolgreich, wir müssen immer noch weiter dafür arbeiten, dass mindestens dann alle Forderungen dieser Initiative in Zukunft irgendwann umgesetzt werden. Und das ist sicherlich ein Erfolg, den man der Europäischen Bürgerinitiative auch als Instrument selbst, als erstes transnationales direktdemokratisches Instrument zusprechen kann. Hätten wir dieses Instrument nicht gehabt, wäre das Thema wahrscheinlich einfach gar nicht auf die politische Agenda gekommen, weil es natürlich manchen Politiken der Mitgliedstaaten oder auch großer Lobbyinteressen widerspricht. Und in dem Zusammenhang ist das wirklich ein toller Erfolg, dass die EBI auch heute noch ausschlaggebend dafür ist, dass sie überhaupt sich mit diesem Thema Trinkwasserzugang beschäftigt wird.
Ganz am Ende steht natürlich immer wieder die verbindliche Beteiligung. Wenn wir die in der EU auch noch breiter hätten, könnten wir natürlich auch im Bereich der Transparenz noch viel mehr Einfluss darauf nehmen. Und auch die Politikerinnen wüssten ja schon im Vorhinein, dass alles, was sie beschließen, durch die Bürgerinnen auch wieder rückgängig gemacht werden könnten.
Ich denke, es ist eben wirklich dieses Komplementäre sozusagen zwischen dem gewählten Abgeordneten, den transparenten Entscheidungen und der Beteiligung derjenigen, die von diesen Entscheidungen betroffen sind. Ja, und das hat eben, da kommen eben genau diese Instrumente, die wir ja auch fordern, eben direkte Demokratie, eine europäische Möglichkeit der Volksabstimmung, auch Bürgerräte und so weiter, alle die Instrumente, die dafür sorgen, dass wir in ständigem Austausch bleiben und das nicht nur alle 5 Jahre, in Europa sind es nur alle 5 Jahre zur Wahl, zu jedem Zeitpunkt, in dem wir sagen, wir möchten jetzt auch mitreden und mitmachen.
Ja. Auch weltweit ist Democracy International ja sehr aktiv. Die globalen Herausforderungen sind ja auch gewaltig und betreffen uns alle. Seien es die Corona-Pandemie oder der Klimawandel, die soziale Ungleichheit. Und auf der politischen Bühne kommt hier den Vereinten Nationen natürlich eine besondere Bedeutung zu. Dort ringen die einzelnen Staaten um Lösungen und Kompromisse bei globalen Fragen. Die Bürgerinnen und Bürger bleiben allerdings Zaungäste, denn es fehlt auch hier an demokratischer Mitbestimmung. Democracy International hat deshalb gemeinsam mit Democracy Without Borders die Einführung einer UN-Weltbürgerinitiative angestoßen. Ihr habt schon hunderte zivilgesellschaftliche Organisationen aus verschiedenen Staaten an Bord geholt und euch mit diesen vernetzt. Was tut sich hier gerade? Gibt es schon konkrete Reaktionen aus der Politik? Und was macht ihr darüber hinaus, um die Vereinten Nationen zu demokratisieren?
Unsere Weltbürgerinitiative ist eine Idee, die entstanden ist eben auch aus dieser Erfahrung mit der Europäischen Bürgerinitiative heraus. Also sozusagen, dass wir gemerkt haben, transnationale Demokratie und insbesondere direkte Demokratie ist möglich. Und wenn man sich heute die Probleme anschaut, die wir eben weltweit alle gemeinsam haben, ich meine, das letzte Jahr oder die letzten 8,5 Jahre im Zuge der Corona-Pandemie haben das ja gezeigt, dass es Themen gibt, die wir nur gemeinsam angehen können und auch am Schluss auch eigentlich nur gemeinsam sinnvoll lösen können und eben nicht mehr national, dass wir dort auf diesen Ebenen eigentlich keine Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Und da sind ja die Themen, wie gesagt, die Pandemie, die Klimakrise, Armut, Hunger, all diese Fragen und auch Migration und Flucht haben eben etwas damit zu tun, dass wir als Weltgemeinschaft immer näher zusammenrücken und dadurch eigentlich auch die Vereinten Nationen eine immer größere Rolle spielen müssen und sollten, unserer Meinung nach. Und in dem Zusammenhang haben wir uns eben mit Democracy Without Borders zusammengetan und Civicus, das ist noch eine weitere Organisation, die Zivilgesellschaft auf internationaler Ebene zusammenbringt. Wir haben gesagt, wir haben eigentlich drei Forderungen zur Demokratisierung der Vereinten Nationen. Das eine ist, dass wir ein Weltparlament brauchen, nicht mehr dieses staatlich zusammengesetzte, auch sehr intransparente Gremium der Generalversammlung, eben in als Ergänzung dazu ein Weltparlament, das fordert Democracy Without Borders schon sehr lange. Zum anderen eine starke Einbindung der Zivilgesellschaft, indem wir sagen, wir brauchen da auch eine zivilgesellschaftliche Stelle. Und als dritte, und das ist unsere sozusagen Demokratisierungsmaßnahme zu den Vereinten Nationen, ist eben die Einführung einer Weltbürgerinneninitiative, die eben ähnlich wie die Europäische Bürgerinitiative versucht, in verschiedenen Staaten weltweit auf allen Kontinenten, das sozusagen die Kriterien, Unterschriften zu sammeln und diese an die Generalversammlung oder eben dem Sicherheitsrat weiterzugeben, der sich dann auch verbindlich damit beschäftigen muss. Das heißt nicht, dass er darüber eine Abstimmung macht, da sind wir noch weit von entfernt, sondern wir haben uns an der Europäischen Bürgerinitiative orientiert, die sagt eben, ja, mindestens die Aufgabe, das Thema zu diskutieren und zu sagen, wir machen dazu etwas oder wenn nicht, dann auch zu begründen, warum man sich damit nicht beschäftigen möchte. Mhm. Und da sind wir jetzt schon einen großen Schritt weitergekommen. Wir haben die Unterstützung von über 200 Organisationen, darunter auch wirklich große Organisationen, die sagen, ja, das ist genau das Instrument, was uns auf dieser Ebene fehlt. Und zum anderen hatten wir jetzt auch einen tollen Erfolg in unserer Kampagne, dass wir als nur eine von 8 Organisationen auf der ganzen Welt bei der Befragung der neuen Kandidaten zum Präsidenten der Generalversammlung, ein bisschen kompliziert, ja, eine Frage stellen durften und haben dann eben gefragt, ja, wie steht ihr zu der Idee der Weltbürgerinitiative? Und wir dort eine sehr positive Antwort bekommen haben. Ja, das gesagt, ja, wir unterstützen das, wir finden das gut, wir möchten, dass sich weiterhin oder immer mehr Bürgerinnen auch auf der internationalen Ebene einbringen können. Ja, jetzt sind wir natürlich mittendrin in der Kampagne und hoffen, dass unser Reformvorschlag eben dann auch jetzt im September gibt es dazu eine Entscheidung zu den offiziellen Reformvorschlägen für die UN dann gehört.
Der ist ja immerhin auch auf dem zweiten Platz gelandet.
Es gab eine Umfrage zu diesem Reformprozess, den die Vereinten Nationen gerade angestoßen haben. Das nennt sich UN 75, also 75 Jahre Vereinte Nationen. Und dazu soll eben ein Reformpapier oder ein Reformpapier mit Vorschlägen entwickelt werden, die dann natürlich noch durch die Mitgliedstaaten genehmigt werden müssen. Das ist sozusagen die unklare Geschichte, was passiert dann später damit. Aber wir sind dort bei diesen Vorschlägen, hunderte Vorschläge, die dort eingereicht wurden, eben mit unserem Vorschlag zur Weltbürgerinitiative auf dem zweiten Platz gelandet und stehen jetzt auch offiziell in diesem Papier mit drin, was aber natürlich jetzt von UN-Generalsekretär Guterres, der das dann im September dann an die Generalversammlung und damit die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen weitergibt, ja, schlussredigiert wird und ob wir dann noch drinstehen, das wird sich dann zeigen. Aber dafür kämpfen wir natürlich Und wir wollen eben jetzt dann im September, Oktober Teil dieses Reformpakets werden. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass die Entscheidung dann ganz stark von der Unterstützung der Mitgliedstaaten abhängt. Deswegen versuchen wir auch dort natürlich für unsere Weltbürgerinitiative Werbung zu machen und haben jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen Briefe geschrieben an alle Außenministerien und Staaten, die wir als demokratisch bezeichnen.
Ihr plant ja auch im Sommer eine vierteilige Online-Seminarreihe zur Demokratisierung der UN. Gibt es da schon Konkretes? Also wer da dabei ist, oder ist das alles noch in der Schwebe zurzeit?
Das ist gerade in der Planung. Die Themen werden eben sein, einmal das Weltbürgerinnenparlament, die Weltbürgerinitiative, die Stelle bei der UN zur Zivilgesellschaft, eben generell die Demokratisierung der Vereinten Nationen und dieser Reformprozess. Das ist alles noch in Planung. Wir sind natürlich mit den jeweiligen Organisationen Democracy Without Borders, Civicus und anderen in Kontakt. Aber genaueres kann ich da jetzt noch nicht sagen. Ich weiß noch nicht genau, welche Termine das werden. Wird aber im August, September stattfinden.
Eine wesentliche Grundlage für eine gut funktionierende Demokratie ist ja die Meinungsfreiheit. Gepaart mit einem respektvollen und toleranten Umgang ermöglicht sie, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, verschiedene politische Standpunkte austauschen und auch gemeinsam tragfähige Lösungen für die zukünftige Gestaltung unseres Gemeinwesens zu finden. Mit eurem Projekt der European Public Sphere geht ihr ja genau in diese Richtung. Dabei reist ihr von einem Ort zum anderen in Europa mit einer selbstgebauten geodätischen Kuppel, um mit den Menschen Gedanken und Ideen für ein zukünftiges Europa auszutauschen. Ich selbst nahm natürlich auch schon an einem Kuppelgespräch teil und finde dieses Format sehr innovativ. Erzähle unseren Hörerinnen und Hörer doch bitte etwas zum Hintergrund des Projekts und wohin euch die Reise in diesem Jahr führt.
Ja, die Idee für das Projekt entstammt eigentlich in der Zusammenarbeit mit unserer Partnerin aus Österreich, IG Eurovision, mit denen wir zusammensaßen und wir eigentlich festgestellt haben, ja, wir haben das Gefühl, dass in Europa in vielen politischen Bereichen eigentlich ähnliche Herausforderungen und Probleme herrschen, aber wir eigentlich nie gemeinsam darüber ins Gespräch kommen. Wir reden oft übereinander, wir reden oft über andere Menschen, über andere Nationen, aber selten eben miteinander. Und diese europäische Öffentlichkeit, die fehlt eben. Und die ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass wir in Europa noch nicht so weit sind, wie wir uns das als Democracy International eben wünschen würden. Und da haben wir uns überlegt, ja, wir lassen uns doch einfach mal selber damit anfangen, zu versuchen, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Jetzt sind wir natürlich eine kleine Organisation und haben gesagt, wie können wir das tun? Sind dann eben auf diese Kuppeln gestoßen, die für uns eben ein tolles Symbol sind für eine Zusammenarbeit, wie wir sie uns in Europa vorstellen. Ja, wir sitzen im Kreis, keiner hat irgendwie eine erhöhte Position, man sitzt gemeinsam, spricht, schaut sich in die Augen und diskutiert miteinander in dieser Kuppel. Gleichzeitig ist die Kuppel wie so ein Gewölbe über uns und steht eben für Europa. Sie besteht aus einzelnen Streben, die Vernetzung symbolisieren und das Miteinander und so eben dann auch ein gemeinsames, tragfähiges und stabiler Raum entsteht, in dem wir gemeinsam Ideen entwickeln. Und das war sozusagen die Grundidee und da war die Kuppel eben die tolle Möglichkeit, das zu symbolisieren. Und als wir dann damit angefangen haben, das erste Event war damals in Bratislava in der Slowakei, wo wir dann zur Versammlung des Europäischen Rates eine Diskussion gemacht haben zur Demokratisierung der Europäischen Union, also unser Herzensthema, und haben gesagt, ja, wir wollen das aber eben mit Politikern, aber eben auch mit Bürgern von der Straße und allen, die sich daran beteiligen wollen, einfach führen und sind dann auf einen Platz gegangen, haben die dort aufgebaut. Und es war eben toll zu sehen, wie dann unterschiedlichste Menschen zusammenkamen, einfach stehen geblieben sind und haben gesagt, ich komme dazu, ich will mitdiskutieren. Und das war dann so ein toller Erfolg und so ein tolles Erlebnis für uns, dass wir gesagt haben, damit reisen wir jetzt durch verschiedene Länder und versuchen, diese Ideen zu sammeln, die dort gesprochen werden und die dann in einer eher virtuellen European Public Sphere dann wieder darzustellen. Und das ist eben auf unserer Webseite, kann man die dann finden. Man hat dort die einzelnen Diskussionen aus den einzelnen Ländern, aus Spanien, Frankreich, den Benelux-Staaten und so weiter, in verschiedenen Sprachen auch. Und die haben wir dann zusammen in einen sogenannten Ideenkatalog zusammengebracht, wo man eben dann sieht, ja, so unterschiedlich sind die Ideen zu Europa und zu unseren Fragen, gesellschaftlichen Fragen gar nicht, wenn man das mal vergleicht, was in Spanien diskutiert wird, in Frankreich, in Polen und so weiter, sind wir uns alle viel, viel, viel näher, als wir es dann vielleicht wahrnehmen.
Dieses Jahr habt ihr eine sogenannte Remember-Tour, die geht durch mehrere Staaten, also genau. Deutschland, Rumänien, Bulgarien, Dänemark, Polen, Tschechien. Gibt es da so eine Essenz dessen, was ihr da tut? ins Gespräch kommen, ist klar, aber gibt es noch irgendwie einen Aufhänger?
Da muss man jetzt so sagen, die ist gefördert durch die Europäische Union. Und da geht es eben darum, an Orte zu gehen, des europäischen Erinnerns, also wo etwas passiert ist und wo wir sagen, das sind Orte, da ist es ganz speziell wichtig, über Europa zu reden und zu sagen, wie wollen wir da eigentlich unsere Zukunft gestalten. In Deutschland war es ganz eindrücklich, wir waren jetzt im Grenzmuseum Schifflersgrund in Thüringen an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und haben dort Kuppel aufgebaut, haben dort mit der Zivilgesellschaft, den Organisationen, den Vereinen und den Menschen dort vor Ort geredet. Wir haben sie eingeladen, und zu uns in die Kuppel zu kommen und zu schauen, was bedeutet eigentlich dieser Ort hier für euch? Was bedeutet das für Europa? Und wie wollt ihr da gemeinsam weiterarbeiten? Und gleichzeitig haben wir auch Politiker eingeladen aus dem Europaparlament, aus dem Bundestag, die dann auch dort waren, die dann in der zweiten Runde eben auch sich diese Probleme angehört haben und versucht haben, auch schon konkrete Lösungsvorschläge dazu zu machen. Die nächste Veranstaltung ist dann in Rumänien, dann geht es nach Bulgarien. In Dänemark sind wir dann beim großen Pride Festival, was dort in Kopenhagen stattfindet und so weiter. Das heißt, wir versuchen wirklich verschiedenste Perspektiven zusammenzubringen, aber immer zu dem Punkt, an einen Ort zu gehen, wo wir uns Europa bewusst werden müssen. Aus der Vergangenheit heraus, aber auch mit einer Zukunftsperspektive. Wir sind ja auch ein bisschen inspiriert vom Omnibus für direkte Demokratie und den Ringgesprächen, die hier regelmäßig stattfinden, weil das ja ein ähnliches Format ist. Also jeder soll die Möglichkeit bekommen, gemeinsam auf Augenhöhe miteinander ins Gespräch zu kommen und auch sein Thema einzubringen.
Es hat ja vor allem auch immer Eventcharakter, überhaupt diese Kuppel erstmal aufzubauen. Ich habe ja auch einmal mich daran beteiligt beim Aufbau dieser Kuppel. Das ist auch natürlich ganz schön zeitintensiv, ne? Also braucht man eine gute Vorlaufphase.
Absolut. Also das ist schon immer so ein Aufwand, die ist ja aus Holz. Man ist mit Akkuschrauber und verschiedenen Werkzeugen behangen und fängt dann an, die Kuppel aufzubauen. Man braucht schon so 2 Stunden. Weil natürlich, wie ich gesagt habe, diese Kuppel eben für diese Vernetzung und diese gemeinsame Stabilität steht, die eben nur dadurch zustande kommt, dass jeder einzelne Streber am richtigen Platz ist und dann auch das Ganze zusammenhält. Und das ist schon einfach aus dem Grund ein tolles Erlebnis, und gleichzeitig sieht sie toll aus, zieht damit auch viele Leute an, die erstmal neugierig sind und dann mal merken, hier geht es ja auch um mich, um Europa und wie ich da meinen Platz finde. Und das ist eben das Tolle, dass man dann einfach auch reinkommen kann, sich hinsetzen kann und mitreden. Und wenn man aber das sich noch nicht ganz traut, darf man einfach auch von draußen zuhören und mithören. Und wir versuchen immer, irgendwelche anderen Mitmachangebote anzubieten, wie zum Beispiel Plakate, Zettel, auf die man schreiben kann, was einem denn selbst wichtig ist, ohne dass man sich jetzt in diese Diskussion mündlich mit einbringt.
Ja, also das klingt alles wirklich sehr spannend, was du uns heute erzählt hast. Ich möchte dir sehr herzlich danken für dieses informative Gespräch, lieber Andreas. Dir, euch, uns weiterhin gutes Gelingen bei der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen.
Ja, vielen Dank. Mich hat auch sehr gefreut, hier zu sein. Und klar, wir sind ja sowieso im ständigen Austausch. Jetzt geht es um Leitabstimmung 21. Macht da alle mit, tragt euch ein und lasst uns die erste selbstorganisierte Volksabstimmung in Deutschland hinbekommen. Ja, vielen Dank.
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich hoffe, dass Ihnen unser heutiger Podcast gefallen hat. Verpassen Sie nicht die nächste Folge und bis zum nächsten Mal.